Hallo und willkommen zu Folge 125. Das hier ist der Podcast für Web-Professionals, Webmacher und Leute, die sich mit Webhosting beschäftigen und mit allem, was dazu gehört. Das Web verändert sich und mit ihm die Welt der Suchmaschinenoptimierung. SEOs geben auf, Affiliate-Unternehmen schließen. Was passiert hier? Ist die große Zeit von Google und SEO vorbei?
Ja, Sarah, hallo. Das ist die Frage, das mit der Insolvenz einer größeren Digitalfirma, zu der auch Bilbo gehört, das Affiliate-Netzwerk Bilbo, das stand im Affiliate-Blog. Außerdem habe ich das im Campix-Newsletter von Marco Young gelesen. Früher war Google der Gatekeeper des Webs, aber heute wahrscheinlich aktuell schon noch. Aber Chatbots, KI, Zero-Click-Suchen, das Spiel hat sich geändert. Also, lasst uns eintauchen.
Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie. Der Podcast von GoNeo.
Markus, ich habe mitbekommen, dass immer mehr SEOs ihre Jobs aufgeben oder ihre Teams verkleinern. Sogar Affiliate-Größen wie Bilbo kommen in Schwierigkeiten. Was läuft da?
Das Web ist in einer Krise. Ich sage nun bewusst Krise, weil sich das Ökosystem ändert und jetzt sind Anpassungen erforderlich. Ich sage aber nicht, dass jetzt alles vorbei ist, aber man muss was tun. Früher haben SEOs Traffic auf Seiten geleitet, ja, um Werbung oder Affiliate-Links zu monetarisieren. Jetzt spulen wir vor. Heute zeigt Google Antworten direkt in der Suche. Das sind so diese sogenannten Zero-Click-Suchen. Man muss nicht mehr auf die Ziel-Webseite. Niemand klickt mehr auf Seite 2 und selbst auf Suchergebnisseite 1 wird es jetzt schwer.
Und Affiliate-Seiten, die nur für Google gebaut wurden, haben keine Chance mehr, oder?
Ja, genau. Diese Made-for-Google-Seiten, oft automatisiert aus Datenbanken generiert, sterben aus. Was schon immer so. Google will Qualität, Nutzer wollen schnelle Antworten, oft von Chatbots wie Grok oder Gemini oder ChatGPT. Das reicht eben für eine schnelle Frage und eine schnelle Antwort.
Lass uns mal zurückblicken. Was hat SEO früher eigentlich gemacht?
Es gab mal eine Zeit, da war SEO, Suchmaschinenoptimierung, also Search Engine Optimization, Wildwest. Es gab da diese Black Hat-Leute, die haben Google mit Tricks wie versteckten Texten oder Linkfarmen ausgetrickst. Man kennt es vielleicht noch, so weiße Schrift aus auf weißem Grund oder so. War alles sehr, sehr Keyword-orientiert und sehr, sehr Link-orientiert. Google hat das dann nach und nach abgestraft. Diese Seiten wurden dann weiter unten, wenn überhaupt gelistet oder ganz aus dem Index entfernt und war kein Suchergebnis mehr drin. Es wurden auch immer mehr Regeln aufgestellt. Manchmal wurden diese Regeln von Google offen kommuniziert, manchmal auch nur insgeheim umgesetzt, sodass dann erstmal alle rätseln mussten. Das war die Zeit der Google Dances, diese Neugewichtung, diese Neubewertung. Neben den Black Hats gab es auch die White Hat SEOs, die haben Googles Richtlinien ganz genau befolgt und haben die auch interpretiert, was Google damit wollte und was Google will und überhaupt saubere Technik, gute Inhalte. Da wurden regelrechte Glaubenskriege geführt, bis ins Esoterische. Es gab da auch immer so einen regelmäßigen Podcast von Google. Auf den haben wir dann alle gewartet, von Matt Katz.
Und technisches SEO, das war doch auch riesig.
Oh ja, Seitenstruktur, schnelle Ladezeiten, Smartphone-Optimierung. Google hat da Standards gesetzt, könnte man neutral sagen, Standards erzwungen. Und die SEOs haben dafür gesorgt, dass Websites das auch umsetzen, also nicht die Websites, sondern die Betreiber der Websites mussten sich danach richten oder sie hatten eben keinen Platz unter den ersten 5 Suchergebnistreffern. Ne? Ohne SEOs wäre das Web aber, und das muss man eben auch sagen, heute nicht so nutzerfreundlich, wie wir es haben, weil Google es nutzerfreundlich haben wollte.
Stimmt, und externe Optimierung, Backlinks waren doch das A und O.
Genau, aber es mussten saubere Backlinks sein, also Backlinks von seriösen Seiten, die auf die eigene Seite verweisen. Daraus wurde dann sogar auch ein richtiges Geschäftsmodell, da konnte man auch Geld mit verdienen. Also man hat eine Top-Seite gehabt und man hat dann Links darauf verkauft. Es gab da richtige Link-Building-Agenturen. Da gab es noch diese On-Page-Variante, also Off-Page. On-Page hat man da unterschieden. On-Page bedeutet Design, Texte, Menüs, alles so optimieren, Alles, damit der Nutzer lange genug da bleibt auf der Seite und rumklickt.
Warum war Google überhaupt so mächtig?
Ja, ich sag mal so, das Web hatte einen Geburtsfehler, wenn man es böse ausdrücken will. Es gab kein Inhaltsverzeichnis. Es gab keine Möglichkeit, die Seiten irgendwie abzurechnen, die Nutzung zu monetarisieren. Ja, es war alles offen. Und es gab eben keine Struktur, die an ein Inhaltsverzeichnis erinnern würde. Am Anfang sind so Portale in diese Lücke gesprungen, wie zum Beispiel Yahoo. Die haben da so einen Webkatalog aufgezogen. Also da saßen wirklich Leute, die haben das Web abgesucht mit Surfen, haben einfach geguckt, was ist da. Und dann haben sie diese Links zu diesen Seiten in ein Verzeichnis geschrieben. Das hat auch Lycos so gemacht. Das war eine andere Suchmaschine. Und dann kamen neben den Webverzeichnissen die Webcrawler. Google hat mit seinen Crawlern einen Index gebaut und die waren damit erfolgreicher als jeder andere. Nicht unbedingt, weil die Crawler so toll waren, das war schon eine Technologie, die entwickelt war. Es war eher die Art und Weise, wie die Suchergebnisse zusammengestellt wurden. Das muss man ja irgendwie festlegen. Was ist auf Platz 1, was ist auf Platz 2, 3, 4 und so weiter. Und da hat Google halt eine gute Idee gehabt. Wir bemessen einfach, wie viele Seiten, andere Seiten auf diese Seite verlinken mit den Hyperlinks. Und das war eigentlich so das haben sie auch patentieren lassen und das war so die große Idee, die Google hatte.
Aber der Durchbruch war doch die Werbung, oder?
Ja, genau. Also Google hat Textanzeigen rechts neben den Suchergebnissen platziert. Also man muss dazu sagen, diese Suchmaschine war sehr, sehr stark reduziert, optisch reduziert. Da war eigentlich nur ein Sucheingabeschlitz, während die Portale halt alles Mögliche außenrum geschrieben haben, kommerzieller Art oder auch Public Service oder eben dann ihren Webverzeichnis und andere Services und so. Es war dann sehr, sehr schnell unübersichtlich im Browserfenster. Google hat das Gegenteil gemacht, minimalistisch daran gegangen, sowohl was die erste Interaktion angeht mit dem User, das heißt die Eingabe eines Keywords, als auch die Lieferung der Suchergebnisseite. Es war viel, viel klarer, viel, viel strukturierter und eben mit diesem PageRank-Algorithmus nachvollziehbar, interessanter für den User. Und das hat es dann ausgemacht. Ja, und dann wurden neben den Suchergebnissen rechts erstmal nur Suchergebnisse besonderer Art platziert, nämlich bezahlte Treffer, die dazu passen zu der Sucheingabe im Rahmen einer Auktion. Das war der Schlüssel. Man musste also als Werbetreibender für den Klick bezahlen. Das wurde dann ja im Rahmen einer Auktion sozusagen festgelegt. Wer steht da oben? Wer ist an zweiter Stelle, dritter Stelle im Werbeteil dieser Suchergebnisseite? Und die anderen Modelle im Markt stellten darauf ab, dass ja Banner oder Sichtwerbung in irgendeiner Form angezeigt wird. Und zwar so und so viele Male. Also man hat danach Pages Impressions oder Ad Impressions abgerechnet und nicht nach Klicks. Google hat nach Klicks abgerechnet. Google hat es auf den Klick reduziert. Und jeder konnte da mitbieten. Es musste keine große Agentur sein. Es musste kein gewachsenes Verhältnis zwischen Werbetreibenden und irgendeiner Full-Service-Agentur existieren, sondern man konnte das im Web direkt selber machen, Self-Service, mit Kreditkarte bezahlen und fertig. Das war vorher einfach so nicht möglich. Und dann hat man eben als User, als Werbetreibende festgelegt, für einen Klick zahle ich maximal so und so viel. Andere haben ja Banner-Placements gemacht auf ihren Seiten, völlig übertrieben. Das führte dann dazu, dass das natürlich genervt hat und dann Werbeblocker entstanden sind. Es wurde also dann versucht, über ein Browser-Plugin oder über eine andere Technologie dann versucht, Werbebanner rauszufiltern. Das hat auch ganz gut funktioniert. Man kann am Ende jedenfalls sagen, Google hat das Werbespiel gewonnen und verdient damit Fantastrilliarden von Dollars. Heute noch.
Markus, es fühlt sich an, als ob die große Zeit von Google als Suchmaschine vorbei ist. Chatbots beantworten Fragen direkt. Brauche ich noch eine Suchmaschine?
Also, ja, Google muss sich genauso ändern. Das tun sie ja auch, zum Beispiel mit diesem Zero-Click-Ansatz. Und das tun sie auch nicht erst seit heute. Wir kennen ja alle diesen Knowledge Graph auf den Suchergebnisseiten, da stehen auch schon fertige Antworten. Und es gibt viele, viele Leute, denen reichen diese Erstantworten. Also wenn es eine einfache Frage ist, die einfach beantwortet kann in einem halben Satz oder im ganzen Satz in zwei Sätzen, dann ist das völlig okay. Man kriegt da noch ein bisschen Service außenrum, vielleicht ein Bild, wenn es dazu passt und so weiter. Aber unterm Strich stimmt das schon. Google hat sich auf Werbung, auf YouTube und Android für Smartphones fokussiert. Was sie nicht gut konnten, was sie bis heute vielleicht als größtes Problem betrachten müssten, Social Media. Sie haben es versucht, mit hohem Aufwand versucht. Google Plus zum Beispiel, da ist einer der Gründer nahe an das Team gezogen, um dann wirklich diese Entwicklung von Google Plus zu beaufsichtigen, zu leiten. Oder es gab auch mal einen Ansatz mit Wave. Das war so eine Mischung aus Messaging, E-Mail und so. Es ist alles gefloppt. Sie haben es auch relativ schnell dann wieder eingestellt. Bei Google Plus haben sie noch ein bisschen mehr versucht, das mit anderen Services zu verzahnen, aber es ist nichts geworden. Viele haben es auch gesagt, weil es gab halt schon Twitter und es gab halt schon Facebook und Google Plus hat da, sie wollten es ein bisschen sauberer machen, sie wollten es ein bisschen schöner machen, aber war halt nicht erfolgreich. Und dann schaltet Google sowas auch schnell wieder ab. Also sie lassen es auch dann nicht einfach weiter laufen in einer Art von Maintenance oder sowas. Sie sagen dann, pass auf, in einem halben Jahr, in einem Jahr, was auch immer, ist dann Schluss und dann stehst du als User halt auch da. Also das ist immer so das bisschen größte Problem bei Google aus Nutzersicht gewesen. Sie haben innovative Dienste, manche waren gut, manche nicht gut, aber es gibt halt Leute, die steigen darauf ein und verlassen sich dann auch darauf, dass es eine Zeit lang existiert und dann sagt Google, Badge, machen wir weg. Ja. Und ja, wie ist es mit der Cloud? Das ist natürlich auch sowas. Bei Cloud sind sie nicht Vorreiter. Sie haben ihre Technologie, sie haben auch ganz, ganz tolle Ansätze, Kubernetes und so, aber sie hinken hinter AWS her. Und wahrscheinlich auch hinter Azure. Also da ist so Google maximal der Dritte. Und wenn wir jetzt über KI reden, sie haben eigentlich alles, was man für KI braucht. Sie haben ja eigentlich diese KI-Anwendungen schon immer in der Suche gehabt. Also sie haben immer filigraner festgelegt, was zeigen wir denn oben an und Zusammenfassung und Integration. Kriegen die alles wunderbar hin, aber sie hatten nie irgendwie den direkten Service für den User, der halt dann eine Frage eingibt und kriegt eine Antwort und die ausführlich oder so, wenn er das will. Das leisten halt diese Sprachmodelle und da ist Google nie damit rausgekommen. Die haben da viel geforscht, die hatten viel in petto, die haben wahnsinnig viel Trainingsmaterial. Ja, aber mit Gemini, whatever, wie man es aussprechen soll, kam dann halt immer zu spät und deswegen steht Google jetzt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die müssen sich drehen.
Aber die großen Sprachmodelle, die Chatbots antreiben, brauchen doch Daten aus dem Web. Wenn es keine Webseiten mehr gibt, weil keiner mehr Webseiten macht, was dann?
Ja, das ist eine gute Frage und an genau dieser Stelle stehen wir jetzt. Soziale Medien wie ja, das ehemalige Twitter, wie X, könnten so eine weitere Quelle sein. Da wird jetzt auch das diskutiert, was man früher vielleicht in Blogs, in Foren oder sowas diskutiert hatte, in Frage-Antwort-Communities. Das hat sich auf diese Social-Media-Sites, auf diese großen All-Purpose-Social-Media-Sites verlagert. Es ist wohl auch so, dass OpenAI, die ChatGPT machen, an einem eigenen Social-Netz arbeiten. Wollen da was Eigenes aufziehen. Natürlich nicht, um die Menschheit zu beglücken, sondern das produziert Trainingsdaten. Also man kommt an User ran, man bindet User und man hat dann natürlich auch die Möglichkeit, auf diese Daten, die User erzeugen, auf den User-generierten Content dann zuzugreifen. Ganz, ganz toll. Ja, dann holt man sich eben das okay und dann hat man das und kann seine neuen LLMs damit dann trainieren oder seine neuen Bildermodelle damit dann generieren und trainieren. So wunderbar. Das, was ich mich nur frage, wenn ich mir so einen durchschnittlichen X-Post angucke oder auch auf Facebook oder wo auch immer man da jetzt hingucken möchte, wo ist die inhaltliche Tiefe, die man in Blogs hatte zum Beispiel? Also wo sind die Longreads, ja? Wo sind die Listicles und alles, was sozusagen eben dann auch Informationen bietet, die etwas tiefer geht als nur irgendwie ein Posting? Also da muss man schon sehr viel Aufwand treiben, um das so auszuwerten, dass man dann trainingsfähige Tokens draus gewinnen kann, sage ich mal. Wenn das Web stirbt, das Web wirklich sterben sollte, dann wird es schwer, LLMs zu trainieren. Irgendwo muss man Daten herbekommen. Man kann natürlich jetzt synthetische Daten irgendwie generieren, aber das bringt uns, glaube ich, in diesem Bereich nicht weiter.
Fakt ist, das Web verändert sich rasant. SEOs kämpfen mit Zero-Click und Chatbots. Googles Dominanz wackelt. Und die Frage ist, wie wir Inhalte in Zukunft finden und erstellen. Heute müssen wir neue Wege suchen. Oh, was denkt ihr? Ist SEO tot oder gibt's noch Hoffnung? Schreibt uns gerne mal infogoniuserver.de oder diskutiert mit auf X oder bei uns im Blog zum Beispiel.
Folgt uns auch auf LinkedIn, Instagram, Mastodon. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten im letzten Newsletter einen Umfragelink drin mit einer Frage dazu, wie diese Zero-Click-Strategie sich vielleicht schon bemerkbar macht bei unseren Webseitenbetreibern, bei Goneo, wie sich das auswirkt, soweit man das jetzt schon sehen kann. Wir haben jetzt hier mal reingeguckt, mindestens ein Zwischenergebnis, die Tendenz ist sehr, sehr klar.
Wir haben weit über 100 ausgefüllte Fragebögen ausgewertet ungefähr 30% der Teilnehmer betreiben genau eine Website. Weitere 30% betreiben mehrere Websites. Wir haben genau gefragt, haben Sie einen Verlust an Traffic festgestellt, den Sie auf die Praxis von Google zurückführen würden, immer mehr KI-generierte Antworten zu liefern?
Also, unter 4% sagen, ja, deutlich, das hat Auswirkungen, ich sehe sie, deutlich. Fast 11% sagen, ich vermute es, da ist natürlich ein großer Unsicherheitsbereich dabei. Und dann gibt es eine große Gruppe, 21% sagen, kann ich nicht feststellen. 10% sagen dann, nein, ich vermute nicht. Wie sie auf die Vermutung kommen, geht aus der Umfrage nicht hervor, danach haben wir nicht gefragt. 4% sagen, nein, ganz klar nicht. Also es gibt schon einen großen Teil, die es nicht feststellen können. Und es gibt Leute, die sagen, nee, bei mir eher nicht oder ganz klar nicht. So, wenn man jetzt die Prozentzahlen zusammenzählt, kommt man jetzt auf den Trichter, es gibt einen großen Teil der Teilnehmer, die die Frage nicht angezeigt bekommen haben oder nicht beantwortet haben, weil das liegt an der Filterfrage. Wir haben vorher eine Filterfrage drin gehabt. Wir haben gefragt, betreiben Sie ein oder mehrere Websites? Und da kann man natürlich auch später noch antworten im Verlauf des Fragebogens, wenn man keine Website betreibt. Also es ist nur ein Teil in diesem Fragebogen gewesen. Wir haben natürlich die Frage nach dem Traffic-Verlust nur denjenigen gestellt, die mindestens eine Webseite betreiben, aber wir sehen ja die Tendenz.
Aber trotzdem, unsere Webseitenbetreiber sind also nicht so stark alarmiert, scheint mir.
Ja, wie gesagt, 21% können es nicht feststellen. Ja, woran könnte das liegen? Ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen ins Blaue, weil man keine so sensitiven Messinstrumente hat. Also hat halt nicht jeder da irgendwie Matomo oder Google Analytics oder whatever da mitlaufen, E-Tracker. Wir haben dann auch nach der Traffic-Anzahl gefragt, also wie viele User hast du denn auf der Webseite jeden Tag? Das heißt, da mussten die Leute dann, wenn sie kein Messinstrument haben, halt schätzen. Viele bewegen sich dann naturgemäß im unteren Bereich der Skala. Also ich denke mal so, High-Traffic-Sites sind halt einfach auch selten. Das Web ist ziemlich long-tailig, ne? Und das gilt für einzelne Seiten, aber auch für komplette Sites, für komplette Domains. Und die meisten Seiten haben halt einfach wenig Traffic. Das ist das Web. Ja, und dann bekommen die Low-Traffic-Sites das natürlich wesentlich später mit und langsamer mit als so High-Traffic-Sites, wo man 3% Verlust schon feststellen kann oder 1% oder 10%, während wenn man gerade mal 10 Leute auf seiner Seite hat jeden Tag, dann sind es jetzt vielleicht 9 oder 8 oder sowas, also ein Verlust von ja dann 10% oder 15%, aber man merkt es nicht. Ja, es ist kein großer Unterschied, ob man 10 oder 9 hat. Das ist so der Unterschied zwischen kleinen Zahlen und großen Zahlen. Also High-Traffic-Sites sind halt auch selten. Wir werden diese Umfrageergebnisse auf jeden Fall im Guneo-Blog veröffentlichen. Wir haben da auch noch, wie gesagt, ein paar andere Fragen gestellt. Zum Beispiel zu den geopolitischen Verwerfungen aktuell, Stichwort Zölle. Und ja, Verteuerung durch Zölle oder Gebühren für US-Dienste, US-Services. Das könnte sich ja in irgendeiner Weise auch auswirken auf die Kostenstruktur, weil die werden die Zölle natürlich dann auch versuchen, auf die Kunden umzulegen. Es sind auch ein paar ganz interessante Antworten dabei gewesen. Wir werden das dann ganz gezielt nochmal im Blog im Ergebnis zeigen. Und je nachdem, was wir da sehen und für diskussionswürdig halten, dann hier nochmal in einer der nächsten Folgen thematisieren.
Bleiben wir kurz noch bei dem Thema. Wir haben die Krise des Webs analysiert. SEOs am Wendepunkt, Google unter Druck, Chatbots im Aufwind. Jetzt die entscheidende Frage, Markus. Wie müssen SEO-Agenturen sich neu erfinden, um in dieser neuen Ära zu bestehen?
Ja, gute Frage, Sarah. Also das Web wandelt sich, aber die Idee, dass jeder einfach publizieren kann, ist eine zentrale Sache und das sollte erhalten bleiben. Und ich denke mal, das wird sich auch weiter durchsetzen. So hat das angefangen. Dieses Web hat die Medienlandschaft, ja, man kann schon sagen, disruptiert. Ja? Also hier stellt sich doch an dieser Stelle die Frage, das geht doch nicht weg. Und klar werden Leute Webseiten produzieren, weil sie irgendwas schreiben wollen, weil sie irgendwas darstellen wollen. Und welche Rolle könnten denn jetzt Agenturen da spielen? Ja, sicher können sie eine Rolle spielen. Hast du eine klare Idee dazu?
Absolut. Die Stärke des Webs liegt in seiner Offenheit. Jeder kann Inhalte teilen ohne Hürden. Das hat es groß gemacht und das müssen wir bewahren. Aber KI verändert die Spielregeln. KI aggregiert, mischt, reproduziert Inhalte. Für Akteure, Aktivisten oder Kreative geht es aber nicht darum, Wissen neu zu schaffen. Das ist die Rolle der Wissenschaft. Hier wird auch publiziert. Es geht darum, neue Ideen zu formulieren, zu publizieren und Diskussionen anzustoßen. SEO-Agenturen müssen diesen Prozess professionalisieren.
Ja, also das klingt eben nach einer großen Umstellung. Du meinst also, Agenturen sollten eher wie Verlage arbeiten?
Genau, Markus, stell dir SEO-Agenturen als moderne Verlage vor. Früher haben Verlage Autoren entdeckt, Inhalte verfeinert und verbreitet. Heute könnten Agenturen Kunden helfen, ihre Botschaften zu schärfen und strategisch zu platzieren. Nicht nur auf Webseiten, sondern in sozialen Medien, auf X, LinkedIn oder in KI-Ökosystemen. Es geht um Content-Strategie, nicht nur um Keyword-Stuffing.
Ja, also ich finde es hochinteressant, aber Webseiten bestehen, ich sag mal, irgendeine Zahl, 70%, 80%, je nachdem, also einfach nur so mal eine Größenordnung dahingesagt, bestehen vor allem aus Text. Also HTML heißt ja Hypertext Markup Language. Also wenn man sich so eine HTML-Struktur anguckt, dann steht Text direkt in dieser HTML-Datei. Wenn man über Bilder oder Videos redet, die werden da nur mit entsprechenden Tags eingebunden. Sie sind also in diesem HTML-Konstrukt so ein bisschen Beiwerk.
Präzise beobachtet. HTML ist ein Textmedium und Text bleibt der originäre Kern des Webs. Das visuelle Erscheinungsbild, schicke Designs, Animation war lange ein Fokus, weil es Klicks generiert hat. Aber in einer Welt, in der Chatbots Antworten liefern, zählt die Substanz, klare, durchdachte Texte, die Ideen transportieren. Agenturen sollten sich darauf konzentrieren, Inhalte zu schaffen, die nicht nur ranken, sondern Wirkung entfalten.
Also weniger wow, die Seite glitzert, und mehr die Botschaft sitzt. Die Botschaft ist angekommen oder hat Chancen anzukommen.
Exakt. Es geht um Inhalte, die Diskussionen anregen und langfristig relevant bleiben. Und da kommt noch eine spannende Möglichkeit. SEO-Agenturen könnten selbst Inhalte als Rohstoff anbieten. Hochwertige Trainingsdaten für große Sprachmodelle.
Trainingsdaten für LLMs. Stimmt. Also manche SEO-Unternehmen crawlen ja das Web ja in irgendeiner Weise selber. Also insgesamt ist dennoch eine kühne Idee, die du da hast. Also vielleicht willst du es noch weiter ausführen.
Gerne. Große Sprachmodelle brauchen qualitativ hochwertige Texte, um zu lernen. Wenn Webseiten rarer werden, weil Nutzer auf Chatbots setzen, entsteht eine Lücke. Agenturen könnten gezielt Inhalte produzieren, gut recherchierte, originelle Texte, und diese als Trainingsdaten verkaufen. Das ist ein neues Geschäftsmodell, das die Branche revolutionieren könnte.
Wow, das ist schon visionär. Nur wie misst man den Erfolg? Wie werden die Agenturen dann bezahlt? Also früher waren es halt Klicks oder Sichtbarkeit oder sowas. Man hat sich die Suchposition auf der Google-Ergebnisseite angeguckt. Was jetzt?
Erfolg bedeutet Reichweite und Einfluss. Es geht nicht mehr nur darum, wie viele User auf einen Link klicken, sondern wie weit sich eine Idee verbreitet. Wird dein Artikel auf X oder Threads diskutiert? Wird er von einem Chatbot zitiert? Inspiriert er andere Inhalte? Agenturen müssen Metriken entwickeln, die diese Wirkung messen, etwa Social Media Engagement oder Erwähnungen in KI-Antworten.
Das wäre dann auch schon ein echter, richtiger, großer Paradigmenwechsel. Aber glaubst du, die SEO-Branche, so wie sie jetzt ist bereit, so umzudenken, damit zu gehen? Ich meine, das hat auch technische Komponenten.
Die Branche steht vor einer Herausforderung, Markus. Viele klammern sich an alte Modelle, Backlinks, technische Tricks. Aber die Agenturen, die den Sprung wagen, können Pioniere werden. Sie müssen strategisch denken, wie Verlage die neue Stimmen groß machen. Das ist die Zukunft von SEO.
Ich denke schon, dass das Mut macht, Sarah. Vielleicht ist SEO nicht am Ende, sondern gerade an einem Anfang von was Neuem. Was denkt ihr draußen eigentlich? Also wie können SEO-Agenturen nun eure Ideen in die Welt tragen. Geht das? Ihr könnt uns schreiben, wir haben eine E-Mail-Adresse für diesen Podcast hier, info@goneoserver.de, das ist ein Wort, goneoserver.de. Oder geht halt zu X, geht halt zu LinkedIn, Facebook, whatever.
Das hier ist Episode 125 im Podcast für Web-Professionals, Webmacher und Webhosting powered by Goneo. Bewertet uns bitte unbedingt mal in der Podcast-Umwelt eurer Wahl. Markus, wir haben über die Krise des Webs und die Zukunft von SEO-Agenturen gesprochen, aber jetzt gibt's Neuigkeiten aus der CMS-Welt. Das Tool Nummer 1 für das Web ist WordPress. WordPress 6.8. Cecil ist Mitte April erschienen. Es wird die einzige große Veröffentlichung dieses Jahres sein bei WordPress. Und wir haben ja oft über WordPress diskutiert. Lass uns mal schauen, warum es so erfolgreich ist und was 6.8 bringt.
Stimmt, Sarah. WordPress ist ein Dauerbrenner hier in diesem Podcast bei uns. Ich bin gespannt. Was macht denn jetzt 6.8 so besonders? Warum hat WordPress überhaupt so einen Siegeszug hingelegt? WordPress steht vor Änderungen und ich glaube, es ist mal eine gute Idee, das Rückschauen zusammenzufassen.
Lass uns mal mit der Geschichte starten, denn wir haben oft untersucht, was WordPress so erfolgreich gemacht hat. Der Schlüssel war der einfache Zugang für alle. Stell dir vor, als WordPress 2003 startete, gab es andere CMS, aber die waren oft auf Agenturen und Profis ausgelegt. Man musste teilweise eigene Konfigurationssprachen lernen. Es war manchmal komplizierter, eine Webseite mit diesen Systemen zu bauen, als direkt HTML und CSS zu schreiben.
So wie du sagst, klingt das so, als hätten andere CMS die Nutzer überfordert. Wie hat WordPress das anders gemacht?
WordPress hat die Hürden abgebaut. Blogger und Content-Ersteller wollten einfach Text online bringen, vielleicht mit ein paar Bildern oder Grafiken. Andere CMS haben das super technisch angegangen. Der hochkompetente Techniker richtet das System ein und der technisch unbeholfene Texter füllt es mit Inhalten. WordPress hat diese Grenze aufgelöst und den Content-Erstellern die Tools direkt in die Hand gegeben. Jeder konnte schnell starten, ohne Programmierkenntnisse.
Die sich dann aber auch weiterentwickelt haben, ja? Also gehört ja auch dazu. Die Content-Ersteller sind technisch weitergekommen. Das erklärt, warum WordPress so viele Fans hat. Aber wie passt das zu heute? Ich meine, wir haben Website-Builder. Wir haben hier auch einen bei Goneo, EasyPage. Homepage-Baukissen kann man auch sagen. Sind die nicht die direkte Konkurrenz? Jetzt?
Absolut, Markus. Für mich tritt WordPress klar in Konkurrenz zu Website-Bildern. Die setzen auf Drag-and-Drop und einfache Interfaces. Aber WordPress bietet mit dem Blog-Editor und No-Code-Tools wie in 6.8 eine ähnliche Zugänglichkeit plus die Flexibilität eines vollwertigen CMS. Es ist die perfekte Mischung. Einfach für Anfänger, mächtig für Profis.
Okay, es macht Sinn. Nur, was genau bringt jetzt WordPress 6.8, um in diesem Wettbewerb zu punkten?
6.8 Sizzle ist ein Meilenstein, entwickelt von über 900 Mitwirkenden aus 60 Ländern, darunter 250 Erstmitwirkende. Es gibt über 320 Verbesserungen. Eine optimierte Versionshistorie für Vorlagen, ein flüssigerer Command-Palette und neue Design-Tools, die No-Code-Editing noch intuitiver machen. Das ist ideal für Nutzer, die schnell professionelle Seiten bauen wollen, ohne Code zu schreiben. Genau wie bei Website-Bildern, nur mit mehr Kontrolle.
Das klingt stark, heißt aber auch, WordPress wird ein Stück komplexer im Umgang. Und für die Entwickler, die wollen doch auch mal was Neues.
Oh, die kommen dann nicht zu kurz. Es gibt Blog-Updates zum Beispiel. Interaktivität für den Query-Total-Block und bessere Barrierefreiheit für Navigation-Blocks. Die Set-Attributes-Methode unterstützt jetzt pure Funktionen, was komplexe Projekte erleichtert. Und die Speculation-Rules-API ist ein Highlight für sich. Sie lädt Inhalte vorausschauend, was Ladezeiten verkürzt. Ein Riesenvorteil für SEO.
Da haben wir es auch wieder. Schnellere Ladezeiten, das passt perfekt zu unserer SEO-Diskussion von vorhin.
Genau, Markus. Niemand will lange auf eine Webseite warten. Performance-Verbesserungen wie Speculative Loading sind für SEO Gold wert, weil sie die Nutzererfahrung steigern und Rankings pushen. Auch Crawler mögen das. Dazu kommen Sicherheitsupdates wie stärkere Passwortverschlüsselung und ein Fokus auf Barrierefreiheit, was Googles Anforderungen an inklusive Websites entspricht. SEO-Agenturen können das nutzen, um Kunden zukunftssichere Lösungen zu bieten.
Ja, und wie wird die Community bei der Stange gehalten? Wie bleibt die aktiv, wenn es 2025 nur eine große Veröffentlichung gibt und das schon jetzt im ersten Halbjahr, im ersten Drittel des Jahres?
Die reduzierte Release-Frequenz gibt neuen Mitwirkenden mehr Zeit einzusteigen, was die Community diverser macht. So wird das von WordPress zumindest kommuniziert. Plugin-Autoren müssen ihre Plugins auf 6.8 testen und die Tested-Up-To-Angabe aktualisieren. Das WordPress 6.8 Field Guide ist Pflicht, um alle Änderungen zu verstehen. Es zeigt, wie WordPress weiterhin Innovation mit Zugänglichkeit verbindet, ein Erfolgsrezept gegen Website-Bilder.
Klingt schon so, als ob WordPress weiter die Nase vorn hat, natürlich auch behalten will. Was meint ihr? Nutzt ihr WordPress? Nutzt ihr lieber jetzt einen Website-Builder für eure Projekte, auch für die neuen anstehenden Projekte? Schreibt uns gerne an info@goneoserver.de oder diskutiert mit uns auf dem Social-Netzwerk eurer Wahl.
Markus, wir haben nun über die Krise des Webs, die Zukunft von SEO und den Release von WordPress 6.8 Cecil gesprochen. Aber eine große Frage bleibt, kann WordPress sich den neuen Realitäten des Webs anpassen? KI, Chatbots, Zero-Click-Suchen oder verliert es gegen Website-Builder und neue Technologien?
Ist auch eine spannende Frage, Sarah. Also WordPress ist ein Gigant. Mit all diesen Fans, mit all diesen Supportern. Aber das Web wandelt sich rasant. Das hast du vorhin gesagt. WordPress war erfolgreich, weil es einfach zugänglich war. Kann es das behalten, wenn Chatbots und KI die Art, wie wir Inhalte finden und nachfragen, wenn sich das verändert?
Ich sage mal so, WordPress Stärke war immer die Demokratisierung des Publizierens. Jeder konnte ohne technische Hürden Inhalte online bringen. Aber das Web von 2025 ist anders. Nutzer erwarten sofortige Antworten von Chatbots wie ChatGPT, Claude oder Grok. Und Zero-Click-Suchen bedeuten, dass sie dass weniger Leute auf Webseiten klicken. An WordPress muss sich anpassen und ich sehe, dass sie es versuchen mit Features wie in 6.8.
Du meinst diese No-Code-Tools und Performance-Verbesserungen. Wir helfen die gegen diese neuen Herausforderungen.
Genau. Nehmen wir WordPress 6.8. Der optimierte Blog-Editor und neue Design-Tools machen es so einfach, professionelle Seiten zu bauen, dass WordPress direkt mit Website-Bildern konkurriert. Gleichzeitig verbessert die Speculation Rules API die Ladezeiten. Ein Muss, wenn du indiziert werden willst oder bei KI-gestützten Suchen punkten willst. Diese Features zeigen, dass WordPress die Nutzererfahrung in den Fokus rückt, genau wie es die neuen Gegebenheiten verlangen.
Okay, also ich würde jetzt hier mitnehmen, WordPress kann technisch mithalten. Was ist mit den Inhalten? Wenn Chatbots Antworten direkt liefern, warum sollte jemand denn überhaupt noch eine WordPress-Seite besuchen? Warum sollte jemand eine WordPress-Seite machen?
Und das ist der Knackpunkt, Markus. WordPress muss über die klassische Webseite hinausdenken. Es geht nicht mehr nur darum, Traffic zu generieren, sondern darum, Inhalte zu schaffen, die in verschiedenen Kontexten funktionieren, sei es in Suchergebnissen, Social Media oder als Input für LLMs. WordPress 6.8 unterstützt das durch strukturierte Daten und Barrierefreiheit, was KI-Systemen hilft, Inhalte besser zu verstehen und zu verarbeiten. Aber die Community muss weitergehen. Plugins könnten entstehen, die Inhalte direkt für Chatbot-Antworten optimieren.
Du klingst futuristisch. Also, WordPress-Seiten als Datenquelle für KI. Aber kann das denn wirklich gelingen, wenn das Web selbst so zusammenschrumpft, so ein Webseiten sterben, wenn wir das sehen würden? Wir haben das ja vorhin angesprochen, als wir über die SEO-Krise gesprochen haben.
Es ist eine Herausforderung, aber WordPress hat gute Karten. Die Community ist nach wie vor riesig. Über 900 Mitwirkende haben an 6.8 gearbeitet, darunter viele Neueinsteiger. Diese Offenheit ermöglicht Innovationen, Plugins für KI-Integration oder Tools. Und der Haken ist die Geschwindigkeit. Website-Builder sind oft schneller bei Trends wie Drag-and-Drop-Interfaces. WordPress muss beweglich bleiben, ohne seine Flexibilität für Profis zu opfern.
Klingt nach einem Balanceakt, aber was denkst du, wird WordPress es schaffen oder könnten KI-Plattformen und Builder die Oberhand gewinnen?
Ich bin optimistisch, aber es wird nicht einfach. WordPress hat eine einzigartige Stärke. Es ist ein Ökosystem, kein geschlossenes Produkt. Mit Plugins, Themes und einer globalen Community kann es sich anpassen, wie es das seit 2003 tut. Aber die Entwickler müssen fokussiert bleiben. Mehr KI, Integration, bessere Tools für Social-Media-Verbreitung und ein noch stärkerer Fokus auf Performance. Wenn sie das hinbekommen, bleibt WordPress relevant, auch in einem Web, das von Chatbots und KI dominiert wird.
Mehr als ein Hoffnungsschimmer eigentlich, oder? Ich frage mich trotzdem, müssen SEO-Agenturen, die wir vorhin angesprochen haben, müssen die jetzt auch WordPress-Experten werden, um Kunden künftig zu helfen?
Gute Überleitung, Markus. SEO-Agenturen könnten meiner Meinung nach WordPress nutzen, um Kunden zukunftssichere Lösungen zu bieten. Durch schnelle, barrierefreie Seiten, die für KI und Suchmaschinen optimiert sind. WordPress 6.8 gibt ihnen die Werkzeuge, aber sie müssen strategisch denken, weniger Fokus auf Klicks, mehr auf Reichweite und Wirkung. Das haben wir vorhin besprochen mit neuen möglichen SEO-Modellen.
Also WordPress und SEO können Hand in Hand gehen. Was meint ihr? Glaubt ihr, dass WordPress mit der KI-Zukunft mithalten kann? Wie ist es mit anderen Content-Management-Systemen? Schreibt uns gerne info@goneoserver.de oder diskutiert mit uns auf dem Social-Netzwerk eurer Wahl.
Das hier ist Episode 125 im Podcast Powered by Goneo. Markus, wir haben über die Krise des Webs, die Zukunft von SEO und die Anpassungsfähigkeit von WordPress gesprochen. Jetzt wird's nochmal futuristischer: Quantencomputing. Ich glaube, in einem Jahr reden wir darüber genauso intensiv wie heute über KI, zumindest in der Tech-Blase. Was meinst du?
Boah, das ist schon eine kühne Prognose, Sarah, aber ich gebe dir recht, ja. Also KI ist ja inzwischen Alter. Quantencomputing klingt immer noch so ein bisschen nach Science Fiction. In der vergangenen Episode haben wir aber schon eins festgestellt: Das ist alles überhaupt nicht weit weg. Es gibt ein paar Herausforderungen und es wäre schön, wenn du uns ja ein bisschen reinführen könntest. Was hat das mit diesem Multiversen-Ding zu tun, das wir schon mal angeschnitten haben, diese viele Welten, Multiverse?
Gern, Markus. Lass uns mit Quantencomputing starten. KI hat eine lange Geschichte. Ich erinnere mich an dein Buch aus dem Jahr 1987, Künstliche Intelligenz mit dem ZX-Spektrum. Das hast du mal erwähnt. Damals war KI ein Traum mit vielen Hypezyklen, aber heute ist sie überall. Quantencomputing steht jetzt an einem ähnlichen Punkt. Es wird seit Jahrzehnten erforscht, aber die großen Durchbrüche lassen auf sich warten, wie bei der Kernfusion.
Kernfusion, ja, das kenne ich, hört man immer wieder. Da heißt es, in 10 Jahren haben wir es. Und dann dauert es nochmal länger, dann heißt es wieder, in 10 Jahren. Ist das bei Quantencomputern jetzt auch so?
Genau, Markus. Man sagt immer, bald sind wir da, aber die technischen Hürden sind enorm. Stabile Qubits oder Fehlerkorrektur. Trotzdem machen Firmen wie IBM, Google und Startups Fortschritte. Quantencomputer könnten in ein paar Jahren komplexe Probleme lösen. Zum Beispiel Molekülsimulationen für Medikamente. die klassische Computer überfordern. Wir haben uns im Podcast entschlossen, da tiefer einzutauchen, weil es die Tech-Welt revolutionieren könnte.
Okay, ja, spannend. Lass uns nochmal hier den Bogen ziehen. Wie passt das zu SEO? Wie passt das zu WordPress, was wir vorhin besprochen haben? Hat Quantencomputing nun Auswirkungen direkt auf das Web? Also wir machen diesen Podcast hier für Web-Professionals, ja?
Absolut. Stell dir vor, Quantencomputer könnten Suchalgorithmen optimieren oder riesige Datenmengen in Echtzeit analysieren, was SEO-Strategien verändern würde. Für WordPress könnten sie zum Beispiel schnellere Datenbanken oder KI-Integrationen ermöglichen. Das ist von heute aus gesehen Zukunftsmusik, das war KI aber auch. Was mich gerade fasziniert, ist die Verbindung zur Multiversen-Hypothese, ein Konzept, das mit Quantenmechanik zusammenhängt.
Multiversen, das klingt immer noch nach Science-Fiction. Also wir sehen sie nicht. Wir können sie nicht erfahren. Wir können sie nicht nachweisen. Du hast letztens schon davon gesprochen. Ich habe es immer noch nicht komplett gecheckt. Kannst du das mal einfach erklären?
Klar, Markus, ich versuch's. Die Multiversen-Hypothese sagt, dass jede Interaktion auf Quantenebene, zum Beispiel ein Elektron, das sich bewegt, ein neues Universum erzeugen könnte. Physiker wie Michio Kaku erklären das mit einer tollen Analogie von Steven Weinberg. Stell dir ein Radio vor. In deinem Wohnzimmer gibt es Dutzende, vielleicht Hunderte Radiosender. Sie sind da. Über UKW, Satellit, DAB, aber dein Radio empfängt nur den einen Sender, auf den es eingestellt ist, weil es mit dieser Frequenz resoniert.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Das mit dem Radio ist eine schöne Analogie. Wie passt das jetzt zu Quanten?
Denk an Elektronen als Wellen, die den Gesetzen der Quantenmechanik folgen. Es gibt unendlich viele mögliche Wellen oder Realitäten, aber du erlebst nur eine davon, wie beim Radio, das nur einen Sender empfängt. Die Multiversen-Hypothese sagt, die anderen Realitäten existieren parallel, aber wir nehmen sie nicht wahr.
Wow, krass, ne? Aber wo sind diese anderen Universen? Und warum kann ich nicht einfach in ein anderes springen? So zum Beispiel auf den Mars. Also es gibt auch hunderte von Filmen, Serien, die das thematisieren. Warum geht das nicht?
Gute Frage. Die anderen Realitäten sind theoretisch da, aber durch Wahrscheinlichkeiten getrennt. Dass du morgen auf dem Mars aufwachst, ist nicht unmöglich, aber so unwahrscheinlich, dass es länger dauern würde, bis dieser unwahrscheinliche Fall eintritt, als das Universum alt ist. Quantenphysiker sagen, wir sind auf eine bestimmte Frequenz unserer Realität eingestellt und die anderen sind für uns unerreichbar.
Ja, also, ne, also ist schon mindblowing, oder? Nur, wie hängt das jetzt mit den Quantencomputern zusammen? Können die uns jetzt in andere Universen bringen?
Nicht direkt, Markus, aber Quantencomputer nutzen Quantenphänomene wie Superposition und Verschränkung, um Berechnungen zu machen, die klassische Computer nicht können. Manche spekulieren, dass sie parallele Szenarien simulieren könnten, die Multiversen ähneln. Für uns ist das spannend, weil es zeigt, wie Quantencomputing nicht nur Technik, sondern auch unser Verständnis der Realität verändern könnte, genau wie KI es getan hat. Aber jetzt mal praktisch, was heißt es eigentlich, sich in Quantencomputing einzuarbeiten? Viele Zuhörer fragen sich bestimmt, wie steigt man da ein?
Ja, gute Frage, Sarah. Quantencomputing klingt super spannend, auch ziemlich einschüchternd. Ich meine, Quantenmechanik, Algorithmen, das klingt nach einem riesen Berg an Wissen. Kannst du uns ein bisschen in den Lernprozess führen? Wo fängt man an?
Klar, Markus, es ist eine faszinierende Reise, aber machbar, wenn man strukturiert vorgeht. Der Weg ins Quantencomputing lässt sich in 4 Phasen gliedern und ich nehme dich da mal mit. Phase 1, die Grundlagen der Quantenmechanik. Das ist die Basis. Ohne sie verstehst du nichts. Es geht um Konzepte wie Superposition, wo Qubits gleichzeitig mehrere Zustände haben können. Oder Verschränkung, diese spukhafte Fernwirkung. bei der Qubits miteinander verbunden sind, egal wie weit sie entfernt sind.
Spukhafte Fernwirkung, ja. Klingt nach Zauberei, kennen wir vielleicht noch aus dem Physikunterricht, aber da hat der Physikunterricht, glaube ich, auch aufgehört in der Schule. Aber okay, Superposition, Verschränkung. Das muss man also kapieren. Ist das sehr mathematisch?
Ja, ein bisschen Mathematik kommt dazu, Markus. Man lernt Quantenzustände zu beschreiben, zum Beispiel mit der Bloch-Sphäre, eine Art Visualisierung für Qubits. Aber keine Sorge, mit Online-Kursen und guten Ressourcen kann jeder mit Grundkenntnissen in Algebra da reinkommen. Es ist wie ein neues Mindset. Du musst lernen, in Wahrscheinlichkeiten und Wellen zu denken.
Okay, klingt aber machbar. Ja? Was kommt nach den Grundlagen?
Phase 2, Quantenalgorithmen und Schaltkreise. Hier wird's spannend. Du lernst Quantengatter kennen. Das sind die Bausteine von Quantenprogrammen sowie Logikgatter bei klassischen Computern. Dann tauchst du in Algorithmen ein, zum Beispiel in den Grover-Suchalgorithmus, der schneller Daten findet, oder Shor-Algorithmus, der große Zahlen faktorisieren kann, was übrigens die Kryptographie auf den Kopf stellen könnte.
Moment, das klingt jetzt schon nach einem Ding, das die Welt verändern kann. Wie lernt man sowas? Sitzt man da mit einem Mathebuch da oder wie?
Es ist eine Mischung, Markus. Ja, du brauchst Theorie, aber es gibt auch interaktive Tools. Das führt uns zu Phase 3. Der praktische Umgang mit Plattformen wie Amazon Braket, das ist eine Cloud-Plattform, wo du Zugang zu Quantensimulatoren und echten Quantenprozessoren bekommst. Du richtest deinen Account ein, lernst die Programmierumgebung mit Python und Qiskit und baust eigene Quantenschaltkreise, die du testen kannst.
Ja, klingt schon so, als ob man da direkt echt was machen könnte. Also man programmiert Quantencomputer direkt. Wie lange wird das dauern, bis man das kann?
Das hängt von deinen Vorkenntnissen ab, aber ein paar Monate solltest du einplanen, um die Basics zu meistern. Phase 4 macht den Unterschied, praktische Projekte. Du wendest dein Wissen an, zum Beispiel, indem du einfache Algorithmen implementierst oder komplexere Dinge wie Quantum Machine Learning ausprobierst. Das ist wie bei KI. Erst lernst du die Theorie, dann baust du was Eigenes.
Quantum Machine Learning, das klingt schon nach Zukunft pur, aber mal ehrlich, Sarah, ist das nicht nur was für Physikgenies, für Mathe-Cracks?
Gute Frage, Markus, aber nein. Quantencomputing ist interdisziplinär Physik, Informatik, Mathematik. Es erfordert abstraktes Denken und eine neue Art, Algorithmen zu entwickeln, aber die Community macht's zugänglich mit Plattformen wie Amazon Braket, kostenlosen Kursen von IBM oder Tutorials kann jeder mit Neugier und etwas Durchhaltevermögen einsteigen. Es ist wie bei WordPress vorhin, Demokratisierung des Zugangs nur für Quanten.
Passt ja super zu unserer Episode hier, ne? Zugang für alle, ob Web oder Quantencomputer. Demokratisierung, aber wie realistisch ist es, dass Quantencomputing bald so groß ist wie heute KI? Wie du es vorhin gesagt hast.
Es ist eine Reise, Markus. Quantencomputing entwickelt sich rasant, aber die Hardware-Hürden sind noch da, wie stabile Qubits. Trotzdem, wenn wir in einem Jahr darüber reden, wie wir über KI sprechen, dann weil Plattformen und die Community es möglich machen.
Was für eine Reise durch die Tech-Welt, Sarah. Aber von der SEO-Krise über WordPress 6.8 bis hin zu Quantencomputern, diese Folge hatte es jetzt in sich, ne? Geh mal wieder runter auf die Erde. Was ist dein Takeaway für die Zuhörer jetzt?
Mein Takeaway: Die Tech-Welt ist im Umbruch, aber voller Chancen. Ob du eine Webseite mit WordPress baust, SEO neu denkst oder dich in Quantencomputing stürzt, es geht darum, neugierig zu bleiben und die Möglichkeiten zu nutzen. Das Web, KI, Quanten, sie alle zeigen, wie Technologie uns verbindet und neue Wege eröffnet.
absolut inspirierend. Was meint ihr? Habt ihr Lust, in Quantencomputing einzutauchen oder eure SEO-Strategie umzukrempeln oder WordPress zu rocken? Schreibt uns an info@goneoserver.de.
Danke fürs Zuhören, Leute. Folgt uns auf YouTube, LinkedIn, Instagram und Mastodon und checkt goneo.de für Webhosting, das mit der Zukunft mithält. Bis zur nächsten Folge. Bleibt tech-begeistert.
Das war Episode Nummer 125 im Podcast für Webprofessionals, Webmacher und Webhosting, powered by Goneo, powered auch by Human and Artificial Intelligence and the Fear of Being Average. Findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt, und bewertet uns bitte auch. Ja, wir wollen von euch hören. Ciao und bis bald.